Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Sondersendung.
Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist eine Sonderfolge, wie heute Morgen angekündigt. Christian Miele ist bei uns, der Verbandspräsident vom Bundesverband Deutsche Startups, und wir sprechen über die ESAP-Reform. Das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium haben sich da was ausgedacht, und warum das nicht ganz so cool ist, wie es eigentlich sein könnte, das habe ich mit Christian Miele besprochen. Wir gehen auch direkt rein ins Gespräch, nur ganz kurz vorher noch unsere Verbraucherhinweise.
Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die Moss-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit Moss profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.moss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss 3 Monate lang gratis.
Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast Christian Miele, Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups e.V.
Also ich freue mich total, Christian Miele ist hier und wir sprechen ja über, ich weiß gar nicht so, ob unerfreuliche Entwicklungen in der Politik, aber ich sage erstmal Hallo, Christian.
Hallo, grüß dich Jan, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, hast du denn den Schock schon verdaut?
Ja, also ich meine, es hat sich ja über viele Wochen, wenn nicht sogar Monate, so ein bisschen auch schon angebahnt. Also wir sind jetzt am Ende nicht komplett überrascht gewesen von dem Outcome. Es ist natürlich aber trotzdem schade. Wir haben uns mehr erhofft.
Ja, muss vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen, weil also ich lese das so. Ich habe jetzt auch mal so die Pressemeldung der CDU und so gelesen. Die feiern sich alle doch ein bisschen und schieben dann so einen schwarzen Peter zur SPD. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen auseinandernehmen, was da passiert ist und was man hätte besser machen können aus eurer Sicht.
Gerne. Also vielleicht nochmal, um ganz oben anzufangen. Ja, wir haben mit dem Startup-Verband ja versucht, über das letzte Jahr hinweg Reformen für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme auf die Straße zu bringen und sind meines Erachtens nach auch gut unterwegs gewesen. So, dann ist im Rahmen des sogenannten Fonds-Standortgesetzes im letzten Jahr bereits ein Reformvorschlag, ein Referentenentwurf aus dem Finanzministerium in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium erstellt worden. Und wir haben dann so die handwerklichen Mängel dieses Referentenentwurfs dann im Dezember dementsprechend auch kommentiert und versucht, unsere Vorschläge dort mit einzubringen und konstruktiv an Verbesserungen zu arbeiten, weil einfach von dem Moment an bereits klar war, dass die Reformvorschläge so nicht funktionieren würden. Ja, und fast forward, wir konnten da dann tatsächlich noch ein bisschen was rausholen, und ich will dich jetzt nicht mit den Details langweilen, aber am Ende ist es jetzt so, dass, du sprachst ja gerade an, dass sich die ein oder andere Partei auch dafür feiert. Es ist schon so, dass Verbesserungen in diesem Gesetz da sind und wir können darauf aufbauen, aber es ist einfach trotzdem so, dass knapp daneben auch vorbei ist. Und wir haben zwei noch signifikante Mängel in dem jetzigen Gesetz drin. Das ist zum einen der Arbeitgeberwechsel. Also wenn ich als Arbeitnehmer das Unternehmen wechsle, dann fällt eine Steuer an auf einen Gewinn, der ja weiter in der Zukunft liegt, weil ja völlig unklar ist, ob das Unternehmen jemals verkauft wird. Und der zweite handwerkliche Webfehler besteht darin, dass auch eine Steuer anfällt nach maximal 12 Jahren. Wenn du jetzt aber auf Deep Tech und auf Biotech und einfach auf Unternehmen setzt, die länger brauchen, dann hast du da genau das gleiche Problem. Und aus unserer Sicht ist das für den Arbeitnehmer wie auch für den Arbeitgeber ein brutales Risiko. Und da müssen wir unbedingt in der neuen Legislaturperiode nochmal dran. Was richtig ist, ist, dass es trotzdem Fortschritte gegeben hat bei der Dry-Income-Problematik. Ist also auch nicht alles schlecht. Aber wir müssen uns am Ende einfach unterm Strich alle eingestehen, dass das Gesetz, so wie es da jetzt ist, nicht angewendet werden kann, weil einfach noch zu große Risiken für den Arbeitnehmer bzw. den Arbeitgeber involviert sind.
War es denn sinnvoll, das jetzt noch so kurz vor Legislaturende über die Bühne zu bringen?
Wir haben uns die Frage auch immer gestellt und dann war unsere Ansicht auf die Situation die, dass wir gesagt haben, komm, wir versuchen es. Und wenn wir nicht alles erreichen, dann müssen wir halt beim nächsten Mal nochmal ran. Ist aber besser, als wenn wir alles über Bord schmeißen. Es hätte nämlich tatsächlich auch zu einer Situation kommen können, wo das Gesetz überhaupt nicht umgesetzt wird. Wenn wir es bis zu einem gewissen Stichtag, ich glaube, der wäre Ende Mai gewesen, nicht geschafft hätten, da entsprechende Änderungen vorzunehmen, dann wären wir wieder bei Null gewesen in der neuen Legislaturperiode. Und so ist jetzt zumindest mal die Absprunghöhe mit der nächsten Bundesregierung eine andere. Und ich glaube, weil auch das Thema jetzt so präsent ist, also es ist ja wirklich mannigfaltig auch im Bundestag diskutiert worden, in sozialen Netzwerken diskutiert worden. Ich habe auch den Eindruck, dass die Gründerszene da sehr geschlossen hintersteht. Da müssen wir da einfach nochmal ran und dann versuchen, diese letzten paar Prozente an dem Gesetz noch zu verbessern und dann entsprechend auch am Ende ein gutes Gesetz abgeliefert zu haben.
Warum ist denn das Thema Mitarbeiterbeteiligung überhaupt so wichtig? Vielleicht da nochmal kurz drüber zu sprechen, denn man hat so den Eindruck, das ist vielleicht jetzt bei den beteiligten Akteuren gar nicht so richtig durchgekommen, worum es euch da geht.
Also doch, ich glaube, das ist tatsächlich sogar gut durchgekommen. Also wir haben ja auch in allen Parteien von der CDU, CSU bis zur SPD, bei den Grünen, bei der FDP eine Menge Zustimmung in den eigenen Reihen für das Gesetz bekommen. Es geht ja darum, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Startups an dem Unternehmen beteiligen können und das vor allem wettbewerbsfähig. Ging ja immerhin auch vorher schon. Ja? Also wir konnten bereits mit bestehenden Programmen und möglichen rechtlichen Ausgestaltungen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen, aber im Vergleich zu internationalen anderen Standorten, mit denen wir in einem Wettbewerb um die besten Talente stehen, haben wir da einfach im Vergleich international wahnsinnig schlecht abgeschnitten. Und daher kam die ursprüngliche Idee, dass wir gesagt haben, wenn wir was für den Standort machen wollen, dann lasst uns versuchen, die besten Talente zu incentivieren, zu uns zu kommen und aber auch die besten Talente und Talente generell auch am Standort zu halten. Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass wir wettbewerbsfähige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme haben. Also da sind wir hergekommen und irgendwie ist dieses Narrativ dahinter ja auch sehr, sehr einfach zu verdauen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch in so breite Zustimmung erfahren, weil Gründer oder auch Investoren sind ja heute schon privilegiert in den Unternehmen, ja, sondern haben einfachere Steuermodelle und Möglichkeiten, das entsprechend auch zu gestalten. Alles völlig legal, ja. Aber die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, die haben diese Möglichkeiten nicht. Und wir sind der Meinung, es ist wichtig, dass wir da für gleiche Bedingungen sorgen und in der Lage sind, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie Gründer und Investoren eine Möglichkeit haben, international wettbewerbsfähige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu beziehen.
Mhm. Hanna Schwer von Gründerszene hat dich bezeichnet als tragischen Held der Startup-Lobby und hat zeitgleich gesagt, dass Olaf Scholz der quasi der Endgegner ist, an dem du dich abarbeitest. Siehst du das auch so?
Also ich habe persönlich mit Olaf Scholz überhaupt kein Problem. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen konstituieren, dass mit dem Wahlkampf der SPD und den möglichen privilegierten Steuermöglichkeiten für Startup-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht so das sozialdemokratische Narrativ an der Stelle nicht zu 100% kongruent ist. Ich finde es schade, weil ich der Meinung bin, Olaf Scholz hätte eigentlich das Thema für sich besetzen können. Also wär ich in seinen Schuhen gewesen, dann hätte ich das Thema sozialdemokratisch mit aller Kraftanstrengung versucht zu besetzen, weil es einfach so passend ist, ja, dass man für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was macht. So, ob ich mich da jetzt an Olaf Scholz persönlich abgearbeitet habe oder ihn als Endgegner sehe, es gibt in der SPD wirklich auch ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die da mitgeholfen haben. Sei das eine Verena Huberts oder auch Jörg Cookies, ein Falco Mors, ein Jens Zimmermann. Da waren also wirklich auch viele Leute in der SPD selber und auch in den Ministerien, die das total gesehen haben, ja, und auch mitgeholfen haben. Also insofern, ich glaube, wenn man Olaf Scholz ganz still und leise hinter verschlossenen Türen darauf ansprechen würde, dann würde er es wahrscheinlich auch wollen.
Man hört aber jetzt auch bei dir durch, du bist trotzdem optimistisch, dass das irgendwie in Zukunft noch geändert wird. Ne? Also es ist nicht so hängende Köpfe und irgendwie alles war schlecht, sondern du gewinnst ihm auch viel Positives ab, ne?
Also ich glaube, du musst zwei Dinge hier feststellen. Erster Punkt ist, wir sind ja bereits auf einem guten Weg gewesen und es gibt bereits ordentliche Nachbesserungen. Und die zweite Feststellung ist, da ist jetzt aber handwerklich einfach noch so ein großes Risiko involviert, dass es überhaupt keinen Sinn macht, es nicht nochmal anzufassen. Insofern hast du recht, ich bin da guter Dinge, dass wir in der neuen Bundesregierung da nochmal rangehen und versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Weil es ist in meinen Augen absolut alternativlos. Ja? Und Gott sei Dank hat die Politik auch verstanden, dass Mitarbeiterbeteiligungsprogramme so wichtig für Startups sind. Und ich denke, deshalb werden wir da auch langfristig, mittelfristig, hoffentlich kurzfristig erfolgreich sein. Also irgendwie, sagen wir mal andersrum, es wäre total bescheuert, wenn wir es nicht machen. Ja, und da bleibe ich deswegen optimistisch, dass wir bei dem Thema nochmal. Es ist einfach auch, hast du ja wahrscheinlich selber gemerkt, auch in der Diskussion, das ist relativ unumstritten, dieses Thema. Ne? Also unisono durch die ganze Branche hinweg und selbst in den Oppositionsparteien und aber auch den regierenden Parteien gibt es da einen großen Konsens, wie wichtig dieses Thema ist. Ich glaube also ob ich da jetzt der tragische Held bin im Sinne der Literatur, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es ist einfach nie ganz einfach, sowas zu machen.
Ja, trotzdem klingt's, wenn du sagst, alle Beteiligten, es klingt so ein bisschen nach einem Übersetzungsfehler von Wirtschaftsministerium zu Finanzministerium, oder? Wer sind denn so vielleicht aus eurer Sicht so, also aus Sicht der Startup-Lobby hinterher die wichtigsten Ansprechpartner in der Politik? Ist das Scholz oder Altmaier oder ist es vielleicht sogar Merkel oder welche Rolle spielt denn eigentlich Doro Beer bei der ganzen Geschichte?
Also jeder einzelne von denen hat tatsächlich bei diesem Thema auch mal ein Auge drauf geworfen, ja, und wir haben von jeder einzelnen Person, die du gerade genannt hast, da auch Feedback bekommen und konnten sicherstellen, dass das Thema entsprechend bei allen Stellen platziert wurde. Ich glaube, da jetzt den schwarzen Peter irgendjemandem zuzuschieben, das ist gar nicht unbedingt möglich. Ich denke, es ist richtig, dass wir uns zwischenzeitlich am Finanzministerium härter abgearbeitet haben als am Wirtschaftsministerium. Da gab es eine größere Bereitschaft, noch ambitioniertere Pläne zu verfolgen. Das muss man so sagen. Nichtsdestotrotz ist das am Ende ein Konstrukt und ein Gesetz, das durch ganz, ganz verschiedene Augenpaare und Hände gegangen ist. Und ich kann und will jetzt nicht sagen, das ist die Schuld von Olaf Scholz oder das ist die Schuld vom Finanzministerium. Das wäre zu viel. Dafür sind wir auch Nachbesserungen durchgekommen. Es ist nur am Ende so, darüber ärgere ich mich, dass ich sage, so Leute, warum macht man das nicht einfach mal richtig? Ja, ihr wolltet das alle, jeder packt damit an und dann wird das da aber irgendwie verdaddelt und dann passt man da nicht auf, dass wirklich auch in den Details sauber und gut gearbeitet wird. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ja, und das nervt mich dann auch. Ich bin der Meinung, dass wir da als Startup-Szene sehr, sehr professionell vorgegangen sind und Studien erarbeitet haben, Expertengespräche möglich gemacht haben, immer konstruktiven Input geleistet haben. Und wenn dann halt am Ende einfach nicht abgeliefert wird, dann ärgert mich das. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist die eine Person, die ESOP da verbaselt hat. Das wäre nicht richtig und das wäre auch nicht fair.
Ja, trotzdem scheint es ja so zu sein, wenn du sagst, knapp daneben ist auch vorbei, dass man euch dann doch nicht richtig zugehört hat. Aber ich finde vor allem dieses Thema Arbeitgeberwechsel, das klingt ja fast so ein bisschen nach Fußstellen, die da angelegt werden. Ne? Wenn man irgendwie Angst hat, seinen ESOP irgendwie versteuern zu müssen, so ist mein Verständnis. Ne? Ich muss, wenn ich den Arbeitgeber wechsle, dann sofort versteuern. Und ich glaube, das ist ja hinterher ein Druck, der auf den Arbeitnehmer ausgeübt wird, der eigentlich gar nicht tragbar ist. Ne?
Also was jetzt passiert ist, das ist vielleicht auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant. So auf den letzten Metern des Gesetzes war das dann Thema und was passiert ist, das Finanzministerium hat dann die Möglichkeit eingeräumt, dass der Arbeitgeber diese entsprechende anfallende Steuer übernimmt. Ja, das kann er dann beim Abschluss eines Arbeitsvertrages entsprechend eingehen. Damit verlagerst du das Risiko vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber. Kann man jetzt sagen, das ist ja eigentlich auch wirklich geschickter und dem Startup geht es ja im Zweifel besser als dem Arbeitnehmer. Ist natürlich aber trotzdem weiterhin ein brutaler Webfehler und ein Risiko, was du dann auf die Gründerinnen und Gründer verteilst. Passt natürlich dann im Finanzministerium beziehungsweise der SPD ganz gut, die Verantwortung woanders hinzuschieben. Ja. Wir haben am Ende gesagt, ja, mein Gott, dann machen wir das jetzt halt so, müssen dann aber so oder so nochmal angreifen. Wir werden das auf jeden Fall nicht bejubeln. Wir werden nicht sagen, dass das gut gemacht ist, weil es einfach nicht gut gemacht ist. So. Der Hintergrund der ganzen Angelegenheit, und das ärgert mich dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen, ist auch, dass der politische Willen meines Erachtens nach sogar da war, aber man dann Angst hatte, richtig dicke Bretter zu bohren. Was meine ich damit? Die Problematik, und ich versuche jetzt nicht zu technisch zu werden, sondern das möglichst High-Level zu erklären, ja, aber die Problematik ist die, wenn du jetzt als Arbeitnehmer das Unternehmen verlässt, sagen wir mal, du bist heute bei Startup Insider angestellt, ja, und dann gehst du aber zu Zalando oder dann gehst du danach nochmal zu Delivery Hero und dann zu Auto 1. Und in 10 Jahren von heute kommt dann von Startup Insider mal der Exit, dann ist es für die Finanzämter, wenn du dann dreimal zwischendurch nochmal diesen Job gewechselt hast, einfach unglaublich schwierig, administrativ nachzuvollziehen, wo an welcher Stelle jetzt diese Lohnsteuer abgeführt werden muss, die natürlich dann von dir, beziehungsweise in dem Fall dann jetzt von Startup Insider entsprechend bezahlt werden muss. Und da haben die also so ein bisschen bei der Verwaltung einfach Bammel davor, dass das nicht mehr nachzuvollziehen ist, an welcher Stelle die Lohnsteuer auf dein Optionspaket abzuführen ist. Es ist also, ich glaube, wir waren so überzeugend, dass am Ende alle eingesehen haben, dass wir da was tun müssen. Und dann sind sie am Ende an ihren eigenen Verwaltungsprozessen so ein bisschen gescheitert und da werden wir noch mal ran müssen. Das kann ja nicht die Antwort sein. Es kann ja nicht die Antwort sein, dass wir sowas nicht umsetzen können, weil wir zu blöd sind, irgendwie ein paar Jahre danach über die Finanzämter nachzuvollziehen, wo diese Lohnsteuer abgeführt werden muss. Wenn das heute das Problem ist, ja, dann müssen wir uns dem zuwenden und gucken, wie man das anders machen kann, weil das darf ja nicht dafür gelten, dass wir nicht weiterkommen.
Wobei der rational denkende Zuhörer wahrscheinlich gar nicht, also das Problem gar nicht nachvollziehen kann. Ne? Hinterher ist es ja einfach, das ist ein bürokratischer Blick, den du gerade da drauf gelenkt hast. Aber genau. Das ist ja quasi das zeugt ja eigentlich auch davon, wie Finanzämter denken.
Tut, sehe ich genauso. Und das ärgert mich halt auch, ne? Weil wir merken ja immer wieder, dass wir bei unserer Mentalität, bei der digitalen Verwaltung, bei dieser immer schlimmer werdenden Bürokratie einfach vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Und dann ärgert es mich auch ganz persönlich, wenn ich höre, dass wir an der Bürokratie an dieser Stelle scheitern und nicht in der Lage sind, ein gutes Gesetz auf den Weg zu bringen, weil wir uns davor scheuen, alte, verkrustete und tradierte Prozesse anzupacken und die tatsächlich mal zu modernisieren, damit wir in der Lage sind, sowas auf den Weg zu bringen. Und deswegen sind wir auch so pushy bei dem Thema, weil wir sagen, das darf einfach nicht die Antwort sein. Wir wollen das alle. Jeder hat am Ende Lust gehabt, dass wir die Programme attraktiv und gut gestalten und dann scheitern wir an sowas. Nee, das kann nicht die Antwort sein.
Zumal du ja beim Aktienkauf auch nicht während des Kaufs quasi irgendwie besteuert wird, sondern auch erst da beim Verkauf. Ne? Und ist es nicht vielleicht sogar so, Christian, dass eigentlich der Wert eines Startups theoretisch null sein müsste bis zum Exit? Also könnte man nicht sogar sagen, es gibt diesen Wert einfach gar nicht, weil aber noch nicht klar ist, ob dieses Startup überhaupt jemals einen Wert generieren wird?
Naja, ich meine, das ist ja so ein bisschen die zugrunde liegende Thematik, weil du, also einerseits musst du natürlich irgendwo festhalten, was die Lohnsteuer dann ist, ne? So, weil es ist so ein Mischsteuersatz. Also wenn
zum
ich dir
Zeitpunkt
heute,
des Exits aber eigentlich, oder? Also,
ja, Moment, aber ja? Das finde ich eigentlich auch ganz geschickt an der Steuer, weil man damit keine Schlupflöcher ermöglicht. Ne? Weil was wir ja von vornherein unbedingt sicherstellen wollten, war, dass wir keine Steuergestaltungsmöglichkeiten für Menschen aus der Startup-Welt kreieren, weil ich persönlich auch der Meinung bin, dass wir ganz verantwortungsbewusst mit solchen Gesetzesänderungen umgehen müssen, weil du bist selber ja auch aus der Startup-Branche. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten da ein Gesetz gebaut, wo man es irgendwie möglich macht, Steuern zu hinterziehen, zu sparen, whatever. Ja, dann hätten wir die Startup-Szene in 10 Jahren in einen Ruf gebracht, wo wir alles andere als so zukunftsfähige Unternehmerinnen und Unternehmer und Investoren gelten, sondern dann wären wir raffgierige Menschen gewesen, die sich an der Gesellschaft bereichern. Das geht nicht. So, deswegen musst du heute, wenn du jetzt von mir 10.000 Euro Aktien zugeteilt bekommst, also Aktienoptionen zugeteilt bekommst, auf diese 10.000 Euro, deren Wert du kennst, deine ganz normale Lohnsteuer bezahlen. Ja, das sind deine whatever 40% plus. So, und auf den Zugewinn dieser 10.000 Euro, wenn da also 20.000 Euro draus werden, da würdest du dann die Abgeltungssteuer beziehungsweise Kapitalertragssteuer drauf bezahlen. Das heißt also, diese Anteile haben einen Wert, müssen sie auch, um die Feststellung der Lohnsteuer entsprechend machen zu können. Und dann hast du natürlich durch diese, wie viel ist das Startup-Wert-Diskussion, das war ja immer das Problem mit der Dry-Income-Problematik, ne? Dass du dann Steuern zahlen musstest auf einen Gewinn, der nicht da war. Und das konnten wir jetzt auch mit dem Gesetz lösen, dass du erst dann den Steuerfall eintretend hast, wenn auch ein Liquiditätsevent stattfindet. Da sagt man dann davon, dass das Steuer- und Liquiditätsevent ineinander zusammenfallen und im Prinzip zeitgleich passieren. So hast du dann nicht das Problem, dass du jetzt Steuern zahlst auf einen Gewinn, der vielleicht niemals kommen wird, weil das Startup dann wieder gegen Null fällt. Aber du kannst leider nicht sagen, es ist immer Null wert und dann irgendwann, wenn es mal verkauft wird, kommt es, weil du musst ja entsprechend die Lohnsteuer abführen. Und da sind wir auch der Meinung, dass das richtig ist.
Dann vielleicht nochmal mit Blick nach vorne, Christian. Es ist ja jetzt nicht unwahrscheinlich, dass die nächste Bundeskanzlerin Annalena Baerbock heißt. Hat die bei euch ein Profil? Was erwartet ihr denn von den Grünen quasi in der ganzen Startup-Politik? Wofür stehen die denn eigentlich?
Du, also ich habe in der ersten Amtszeit meiner eigenen Karriere beim Startup-Verband gesagt, dass wir mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten werden und wollen, außer mit der AfD. Ja, und wir sind daher auch immer mit den Grünen in einem engen Austausch gewesen. Also zum Beispiel der Daniel Bayers ist jemand, der uns sehr zugewendet ist und ein sehr gutes Sprachrohr auch in die Partei rein ist. Ich glaube, wenn man das Parteiprogramm der Grünen heute durchgeht, dann muss man konstatieren, dass da sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch von unserer Seite aus noch viel mehr Input kommen muss, um ein Programm ins Leben zu rufen, das wirtschaftsfreundlich ist und auch den Startup-Gründerinnen und Gründern und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch Investoren einen attraktiven Standort gibt. Ich glaube, es sind auch noch die ein oder anderen Tretminen in diesem Wahlprogramm drin, die vielleicht eher kontraproduktiv sind, aber das sehe ich als etwas an, das sich einfach in einem Prozess jetzt ergeben muss. Wir werden den Wahlkampf abwarten, wir werden die Koalitionsverhandlungen abwarten und hoffen, dass wir dann am Ende eine Regierung haben, die weiß, wie wichtig diese kleinen Keimzellen der Innovation für unseren Standort sind. Ja, weil ich bin immer der Meinung, wir sollten uns einfach eingestehen, dass wir ganz kleine Keimzellen von Forscherinnen und Forschern, von Gründerinnen und Gründern, da müssen wir die Rahmenbedingungen so kreieren, dass wir denen die bestmöglichen Instrumente an die Hand geben, weil nur dann können wir auch die Ziele, die Grünen haben, ja, der Klimawandel, dann können wir da auch technologische Entwicklungen vollziehen und Innovationen erschaffen, die uns im allerbesten Fall bei solchen Dingen helfen können. Und da ist es auch dann am Ende in meinen Augen gar nicht so wichtig, ob es jetzt irgendwie dann Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder ein Armin Laschet wird. So, wir werden mit jedem Regierungschef zusammenarbeiten. Wir werden immer unsere Hand ausstrecken und wir werden immer als konstruktiver Ansprechpartner und Begleiter des politischen Prozesses da sein. Und ich glaube, das ist auch die Rolle, die den Startups zufällt. Wir sollten uns da nicht zu wichtig nehmen und gleichzeitig aber auch immer durchaus einfach signalisieren, dass wir gerne dann, wo es gewünscht und gefragt ist, auch unseren Input geben.
Sehr diplomatisch geantwortet, Christian. Prima. Vielleicht allerletzte Frage noch ganz kurz noch. Also Doro Bär, du musst jetzt nicht kommentieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, man hat von ihr relativ wenig gesehen oder zumindest wenig, wurde wenig geliefert. Aber vielleicht, also das musst du nicht kommentieren, aber vielleicht mal die Frage, wünscht sich denn die Startup-Szene ein Digitalministerium?
Also ganz konkret auch zu Doro, ja. Also ich persönlich finde Doro super. Ich glaube, sie macht auch einen guten Job in dem, was man ihr an Verantwortlichkeiten zugetan hat. Sie kann ja nichts dafür, dass dieses momentane Ressort, in dem sie da ist, eventuell mit falschen Verantwortlichkeiten ausgestattet ist. Ich würde mir wünschen, dass Doro Bär mehr Einfluss hätte, weil ich glaube, sie würde einen super Job machen. Ja.
Okay, super.
So zum Thema Digitalministerium. Also wir fordern das ja mit dem Startup-Verband auch. Die Wahrheit ist, je mehr man sich damit beschäftigt, desto komplexer wird das auch. Ja. Also ist es jetzt irgendwie das KI-Ministerium, was Doro da gefordert hat? Ist es das richtige Digitalministerium, wie es einige fordern, wie auch wir? Ist es eine andere Stabsstelle, die im Kanzleramt geschaffen wird? Also im Prinzip etwas, was Doro jetzt schon macht, aber eben noch mit mehr Verantwortlichkeiten und echtem Budget und wirklich auch einer hohen Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sei es gar nicht so einfach. Ne? Also, aber wir müssen uns einfach da mal bewegen und wir müssen da Sachen ausprobieren, weil wir einfach aus dem Quark kommen. Es kann nicht sein, dass da irgendwie alle Ministerien sich in den Verantwortlichkeiten gegenseitig langsamer machen und unklar ist, wer für was jetzt zuständig ist. Und das muss man einfach mal ausarbeiten. Mein Punkt, da bin ich mittlerweile recht stark von überzeugt, ist, dass man sich mal ein Zielbild vor Augen führen müsste und sagen müsste, was sind eigentlich so die 4, 5 Dinger, die wir in der Digitalisierung jetzt über die nächsten 10 oder 20 Jahre schaffen müssen? Und wie können wir die Verantwortlichkeiten um diese Zielbilder herum basteln, um dann entsprechend auch politische Durchschlagskraft zu erreichen? So. Und das muss das Ziel sein, dass wir einfach in der Lage sind, schnelle Entscheidungen zu treffen, wo keine unglaublich bürokratische Abstimmung gefragt ist, wo Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Und im Übrigen glaube ich, wenn es dann auch eine Doro Bär machen würde, wäre super. Ja, also ich halte Doro dafür absolut fähig dafür. Es gibt auch viele andere, ja. Also ich finde auch, dass Thomas ja Zombeck großartig ist. Ich finde dass ein Herr Pinkwart super ist. Ich finde Daniel großartig, ja. Also ich glaube, es wird da Gott sei Dank in jeder einzelnen Partei auch gutes Talent für sowas geben. Was am Ende kommt, weiß ich nicht. Bin aber unbedingt der Meinung, dass wir da was machen müssen.
Super. Also Thomas Jatzombek hatte ich auch vor, ich glaube, 2 Monaten ungefähr hier in meinem Podcast. Der hat im Prinzip ähnlich geschimpft über die ESOP-Ausgestaltung und über das Gesetz. Also von daher habt ihr da, habe ich gemerkt, auf jeden Fall einen Fürsprecher. Es ist ein bisschen schwer von außen zu beurteilen, warum sowas oder nachzuvollziehen, warum sowas dann eben so kompliziert wird und so unter die Räder gerät.
Ja, du, es geht mir genauso. Ich bin auch kein Politiker, ne? Also ich stehe da ja genauso wie du als Bürger letztendlich und denke mir so, boah, was soll ich noch machen? Ne? Also das ist wirklich absurd, aber naja.
Cool, aber schön, dass du dir auf jeden Fall, sag mal, die Energie noch hast, Christian, und die Hoffnung nicht aufgibst. Also es ist ja noch viel zu tun und von daher toll, wenn du dran bleibst. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte, Jan. Schönen Tag dir.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war's. Das war Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups. Vielen Dank nochmal, Christian. Und damit sind wir durch für heute. Wir hören uns morgen früh wieder. Vielen Dank nochmal an euch fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über Empfehlungen, entweder auf LinkedIn oder natürlich, wie schon so oft gesagt, wenn ihr uns bei Apple Podcasts bewertet. Das hilft uns am allermeisten, denn dann bekommt dieser Podcast automatisch mehr Sichtbarkeit. Von daher vielen Dank für was immer ihr tut für uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr hier so fleißig zuhört. Von daher hoffentlich bis morgen früh wieder. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.